Flaschengeist. Eine kleine Geschichte über die ewigen Regeln erfolgreicher Führung und Motivation. Mitschnitt einer Lesung aus dem gleichnamigen Buch des Organisations- und Kommunikationstrainers Martin Fallisch. Weitergabe des Mitschnitts ist ausdrücklich erlaubt.
Vielen Menschen geht es heute wie König Schahriar aus diesem Buch. Ich bin des Herrschens müde. Meine Befehle werden nicht richtig und nur widerwillig befolgt. Jeder senkt vor mir anscheinend ehrfürchtig das Haupt, jedoch hinter meinem Rücken spüre ich Ablehnung oder Spott. Ich fühle mich gefürchtet, nicht respektiert oder geliebt. Und ich weiß, in der Schlacht werde ich keinen meiner Generäle und Soldaten trauen können. Ob ich bestrafe oder belohne, ich ändere nichts daran. Ich muss herrschen, aber weiß nicht wie. Die verblüffende Flaschengeist-Parabel vom Wünschen, Befehlen, Delegieren und Motivieren, die ihm seine Frau Scheherazade daraufhin erzählt, erklärt und beweist, besticht nicht nur durch Einfachheit und tiefe Lebensweisheit, sondern auch durch Anwendbarkeit in der täglichen Praxis. Sie werden diese Geschichte jetzt hören. Vor vielen Jahren begab sich der damals noch junge Kronprinz Harun al-Raschid verkleidet in die Straßen von Damaskus, um einen Bettler zu sehen, der als sehr weise galt, der sich aber geschworen hatte, nur Almosen anzunehmen, wenn er gleichzeitig von dem Spender einen Backenstreich erhielt. Am Rande des Bazars fand er ihn sitzen und beobachtete eine Weile sein seltsames Tun. Schließlich trat er vor und sprach dem Bettler an. »Sage mir, warum lässt du dich von jedem schlagen, der dir Geld in deine Büchse wirft?« »Ich lasse mich schlagen, um mich für meine Dummheit zu bestrafen«, entgegnete ihm der Bettler. »Man sagt dir nach, du wärst weise, doch dünkt mir das eher dumm. Was hast du denn so Schlimmes getan, dass du dich bestrafen musst?«, fragte der Kalifensohn weiter. Der Bettler blickte freundlich zu Harun al-Raschid auf und sagte: »Weise bin ich erst durch Schaden geworden, denn dadurch habe ich 12 Geheimnisse entdeckt. Und weise ist auch der, der diese Entdeckungen befolgt. Deine Geschichte interessiert mich und ich würde gerne deine Weisheit erlangen«, antwortete Harun al-Raschid. Der Bettler gab daraufhin Harun al-Raschid ein Zeichen, sich zu ihm zu setzen, und begann zu flüstern: »Ich will dir gerne meine Geschichte erzählen, doch musst du zuerst schwören, sie niemandem weiterzuerzählen, um mich danach auch nicht für verrückt zu erklären. Denn so unglaublich diese Geschichte klingt, sie ist wirklich wahr, denn sonst würde ich hier nicht sitzen.« »Ich will es dir versprechen«, entgegnete Harun al-Raschid neugierig und gespannt. »Gut, so höre und verstehe, junger Freund«, begann der weise Bettler nach einer kurzen Pause. »Einst war ich Fischer in einer Stadt im fernen Indien. Ich übte mein Gewerbe am Fluss vor der Stadtmauer aus. Der Erlös meiner harten Arbeit reichte gerade für eine kleine Kammer im Untergeschoss des Hauses einer alten Witwe und das Nötigste zum Leben. Eines Tages wollte ich wieder mein kleines Netz einholen, als ich einen Widerstand spürte. »Bei Allah, das ist bestimmt ein großer Fisch«, dachte ich. Jedoch, als ich das Netz endlich an Land gezogen hatte, befand sich nur eine zerbrochene Schüssel darin. So warf ich erneut mein Netz aus. Auch beim zweiten Einholen glaubte ich wieder einen großen Fang gemacht zu haben. Doch das Netz war nur von einem alten Pantoffel so schwer gewesen. Da wurde ich zornig. Dennoch machte ich mich noch ein drittes Mal an die schwere Arbeit. Wieder war ich beim Einholen sicher, dass ich darin einen Fisch befand. Doch wieder hatte ich keinen Fang gemacht. Im Netz befand sich nur eine Flasche. Zuerst betrachtete ich sie. Sie sah alt aus und war versiegelt. Nein, sie scheint nichts wert zu sein, dachte ich bei mir und wollte sie, wie die zerbrochene Schüssel und den Pantoffel, wieder ins Wasser werfen. Doch da bemerkte ich, dass sich etwas in der Flasche befand. Hastig öffnete ich den Verschluss und kippte sie leicht. Jedoch kam nichts heraus, was mich erstaunte. Nach einer Weile jedoch bemerkte ich, dass aus der Flasche Rauch entstieg, der sich rasch zu einer Wolke verdichtete und dann eine Gestalt annahm. Es war ein Flaschengeist. Nun, du kannst sicherlich erahnen, wie erschrocken ich war, einem leibhaftigen Flaschengeist zu begegnen. »Bist du toll? Das soll ich dir glauben?« unterbrach ihn Harun al-Raschid ärgerlich, als er das hörte und sprang auf. »Was erzählst du mir da für Lügengeschichten?« Der Bettler hielt ihn jedoch sanft am Arm fest, zog ihn wieder zu sich herunter und sprach ruhig weiter. »Siehst du? Damit habe ich schon gerechnet, dass du das sagen würdest. Deshalb habe ich dich auch schwören lassen, dass du es niemandem weitererzählst und mich nicht für verrückt hältst. Ich kann mir schon denken, warum du verärgert bist. Du selbst hast noch nie einen Flaschengeist gesehen. Mir wäre es früher nicht anders gegangen, hätte mir jemand erzählt, dass er einen Flaschengeist besaß. Aber weißt du eigentlich, wie viele Flaschengeister es gibt? Ich glaube, es gibt sehr viele. Nur jeder, der einen Flaschengeist einmal besaß, wird wohl darüber schweigen, gerade weil er von den anderen deshalb für verrückt gehalten würde. So höre meinen ersten Rat und mein erstes Geheimnis, junger Freund. Nur weil man es sich selbst nicht vorstellen kann, heißt es nicht, dass etwas nicht möglich ist. Deshalb solltest du für neue Ansichten, die andere äußern, immer offen sein, denn sie können wahr sein. Der erste Rat des Weisen: Sei für neue Ansichten offen, denn sie können wahr sein. Und gleich darauf höre meinen zweiten, wichtigen Rat für dich. Was man verspricht, und sei es gegenüber dem Geringsten, sollte man unbedingt halten. Kein Mensch wird dir jemals wieder glauben, wenn du selbst bei kleinen Dingen deine Versprechen nicht hältst. Denn wer dir glaubt, vertraut dir. Und du sollst die, die dir vertrauen, nicht enttäuschen. Der zweite Rat des Weisen: Halte selbst dem Geringsten gegenüber deine Versprechen ein, auf das er dir vertraut. Nun, du scheinst wirklich so weise zu sein, wie man sagt, lenkte Harun al-Raschid ein. Du hast recht, und ich werde mir deinen Rat merken. Verzeih mir bitte meine Ungestümheit. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich danke dir für deine Einsicht, sagte der weise Bettler daraufhin. Ich weiß, dass es Überwindung kostet, Fehler einzugestehen. Aber Fehler eingestehen und um Verzeihung zu bitten, hat noch niemanden geschadet und macht selbst den Mächtigen menschlich. Der Mensch verzeiht gerne Fehler, denn er ist gerne Gönner. Auch das merke dir gut. Natürlich entschuldige auch ich dir deinen Ausbruch und verzeihe dir. Der dritte Rat des Weisen: Es ist keine Schande, einen Fehler einzugestehen und um Verzeihung zu bitten. Schon wieder hast du mir einen guten Rat gegeben, war der junge Prinz überrascht. Du bist für wahr ein außergewöhnlicher Mensch. Doch nun will ich dich nicht weiter unterbrechen, sondern deine ganze Geschichte hören, damit ich noch mehr von dir lerne. Nun, fuhr der weise Bettler fort, du kannst dir sicherlich denken, dass auch ich zuerst meinen Augen nicht traute, als ich diesen Flaschengeist sah. Aber dann sagte er sein Sprüchlein auf, genau wie man es in den alten Fabeln immer hört. Ich wäre sein Meister und ich hätte 3 Wünsche frei. Ja, junger Freund, ich war einst wirklich Herrscher über einen Flaschengeist. Und sieh, wohin es mich gebracht hat. Denn wenn man herrschen darf, dann ist man meistens nicht darauf vorbereitet. Deshalb bereite dich auf den Tag vor, an dem du einen Flaschengeist befehlen darfst und wisse, was du dann tun wirst. Das ist mein vierter Rat an dich. Es scheint auf der einen Seite so selbstverständlich. Da ist eine Flasche, ein Flaschengeist und nun hat man Wünsche frei. Das hört sich so einfach an, ist es aber in Wirklichkeit nicht. Jeder wünscht sich diesen Moment herbei, doch nur wenige wissen, was in diesem Moment, sollte einmal wirklich eintreten, zu tun ist. Der vierte Rat des Weisen lautet: Bereite dich auf den Tag vor, an dem du befehlen darfst, und wisse, was du tun wirst. Junger Freund, was würdest du einem Flaschengeist befehlen? Ich wusste es damals nicht und dachte fieberhaft nach. Ich will euch ja nicht drängen, mein Gebieter, aber es wäre mir schon recht, wenn ihr eure Wünsche schnell äußern würdet. Ich habe nicht unendlich Zeit, störte der Flaschengeist meine Überlegungen schon nach kurzer Zeit. Gut, dann möchte ich gerne der reichste Mensch im ganzen Land sein, wünschte ich mir das, was wohl jedem als erstes eingefallen wäre, und war überrascht, als der Flaschengeist nachfragte: Könnt ihr mir das näher definieren? Wie soll man einen Flaschengeist reich erklären, wenn man es selber nicht genau weiß? Ich überlegte kurz und beschloss, nicht allzu unverschämt zu sein, aber dennoch den Betrag so anzusetzen, dass ich mich noch herunterhandeln lassen konnte. Ich möchte gern 1 Million, sagte ich deshalb zu ihm.
1 Million von was?
Gab er zurück.
Dirham, von mir aus auch Denare.
Was ist das, Dirham?
Na, Geld!
Ihr müsst schon verzeihen, mein Gebieter, aber ich kann leider auch nichts mit dem Begriff Geld anfangen.
Was Geld ist, weiß zwar schon ein kleines Kind, aber wie soll man das einem Flaschengeist erklären?
So beschloss ich, ihm Geld zu zeigen und zückte meinen Beutel. Jedoch befand sich dort leider nur eine einzige kleine Kupfermünze. Ich nahm sie zwischen Daumen und Zeigefinger und hielt sie dem Flaschengeist direkt unter die Nase und sagte zu ihm:
Das will ich!
Ah, sagte der Flaschengeist, du willst geprägtes Metall!
Ja, wenn du das geprägtes Metall nennst, dann will ich das. Es muss nur genauso aussehen wie das hier, mit dem Kopf unseres Rajas darauf,
und hielt ihm die Münze noch näher hin, damit er sie noch genauer sehen konnte.
Und davon willst du 1 Million Stück? Fragte er weiter.
Eigentlich wollte ich 1 Million Dirham. Diese Münze ist viel weniger wert, eigentlich gar nichts. Ich möchte also noch mehr davon.
Ich versuchte fieberhaft nachzurechnen, wie viel Geld das wohl sein würde, kam in meiner Aufregung aber nicht darauf. Es musste viel sein, unheimlich viel.
Und ich bekomme so viele, wie ich mir wünsche? Fragte ich unsicher nach.
Aber natürlich, das ist meine Aufgabe, bekam ich diensteifrig zur Antwort.
Die Gier kam wohl über mich, als ich zum Flaschengeist daraufhin sagte: Gut, dann will ich 100 Millionen davon.
Das ist also dein erster Wunsch?
Ja!
Meine Stimme überschlug sich fast. Kaum hatte ich es ausgesprochen, stand ich auch schon in einem Gebirge von Kupfermünzen.
Mein Freund, hast du eine Ahnung, wie viel 100 Millionen Kupfermünzen sind?
Ich meine nicht, wie viel man sich dafür kaufen kann, sondern ich meine körperlich.
Damit du dir das besser vorstellen kannst, 100 Millionen Kupfermünzen sind der Inhalt von 80 Pferdefuhrwerken.
Es war unfassbar. Ich wollte eigentlich fischen und dann war plötzlich um mich herum dieser Haufen von Geld und es war meines.
So stand ich also dort am Fluss vor der Stadtmauer mit einer Ladung von 80 Pferdekarren voll Kupfer und mir wurde schlagartig bewusst, was ich mit meinem Wunsch angerichtet hatte.
Ich war Indiens reichster Mann und hatte keine Gelegenheit, meinen ganzen Reichtum abzutransportieren. Nicht einmal einen Korb hatte ich dabei.
Harun al-Rashid musste lachen, als er das hörte.
Das kann ich mir richtig gut vorstellen, was du da wohl für ein dummes Gesicht gemacht hast.
So mag es dir gut, meinte der weiße Bettler, dass du dir immer genau die Konsequenzen überlegst, bevor du einem Flaschengeist befiehlst, auf dass du nicht den gleichen Fehler machst.
Der fünfte Rat des Weisen: Überlege immer genau, bevor du befiehlst.
Auch dies werde ich mir merken, versprach Harun al-Rashid. Doch sag, wie bist du aus dieser misslichen Lage wieder herausgekommen?
Der weise Bettler fuhr fort.
Tja, mein Freund,
Da stand ich also mitten in meinem Reichtum und malte mir in Gedanken aus, was nun passieren würde. Gleich würden ein paar Leute vorbeikommen und sie würden schreien, »Oh, seht, da ist Geld, Geld, Geld!« Und sie würden sich meine Münzen in ihre Taschen stopfen. Von dem Lärm würden noch mehr Menschen angelockt und immer noch mehr Menschen. Ich musste schnell handeln. Mein kleines Fischerhirn arbeitete fieberhaft. Auch du wärst so anstrengendes Denken, ich meine so ein Denken, bei dem es um alles geht, nicht gewohnt. Ich hätte den Djinn eine Mauer um das Geld errichten lassen können. Am besten mit einem Dach obendrauf, also ein Gebäude. Aber er hätte sicherlich gefragt, wie es aussehen sollte. Und diese Zeit hatte ich nicht. Und ein völlig neues Gebäude direkt vor der Stadtmauer am Fluss, das wäre schon etwas aufgefallen. Schafft das Geld in meine Wohnung, befahl ich dem Flaschengeist. Könnt ihr das genau definieren, mein Gebieter? Fragte er zurück. Dass er wieder nachfragen würde, hatte ich befürchtet. Sie ist im Hause der Witwe Abdallah, in der Straße der Korbmacher, und zwar im Untergeschoss rechts. Mir fiel gerade noch ein, dass dieser pedantische Geist sonst das ganze Geld im gesamten Hause verstreut hätte. Ihr müsst schon verzeihen, Gebieter, aber ich kann mit dem Begriff Straße der Korbmacher nichts anfangen, kam es prompt zurück. Na, da wohne ich! Ich wurde langsam hektisch. Von weitem zeigten die Leute schon auf die Türme mit dem Geld und Menschen kamen näher und umringten die Geldmauer. Bisher hatte sich noch niemand getraut, etwas wegzunehmen. Wenn du diesen Weg durch das Stadttor gehst, kommt nach einer Weile ein Triumphbogen unseres großen Rajas, schrie ich und zeigte nach Westen. Dann kommt eine große Straße, der folgt man bis zur zweiten Kreuzung. Dann geht man dann nach links und kommt an ein weiß angestrichenes dreistöckiges Haus. Entschuldigt bitte, aber was ist ein Triumphbogen? Beim Bade des Propheten, ein Triumphbogen, das ist ein Denkmal, durch das man hindurchgehen kann, wie durch ein Tor. Du weißt doch, was Tore sind, oder? Ja, das weiß ich. Also, bring das ganze Zeug in meine Wohnung, durch das Stadttor die Straße entlang, an der zweiten Kreuzung links, in das große weiße Haus, ins Untergeschoss, rechte Wohnung. Schnell, schnell, befahl ich. Untergeschoss, rechte Wohnung. Ist das euer zweiter Wunsch? Fragte er nochmals zurück. Gerade rechtzeitig fiel mir ein, dass ich damit wieder Unglück heraufbeschwört hätte, denn meine kleine Wohnung wäre durch das viele Geld wohl auseinandergeplatzt. Diesem Chini wäre das sicherlich egal gewesen, aber mir nicht. Ja, aber nur so viel wie reinpasst, ergänzte ich deshalb. Ich hatte damals keine Ahnung, wie viel Geld in meine Wohnung hineingehen könnte, auf jeden Fall genug, um für immer ausgesorgt zu haben. Ein großer Teil musste hier bleiben. Und das gäbe eine Katastrophe. Schon hatten einige freche Leute begonnen, sich die Taschen vollzustopfen. Die anderen zögerten noch. Wahrscheinlich hatten sie wohl Angst, dass sie einen Blitz treffen würde. Deshalb befahl ich, und den Rest lass wieder verschwinden. Das sind aber jetzt zwei Wünsche auf einmal, Gebieter. Dieses Metall in deine Wohnung bringen ist der zweite, und den Rest verschwinden lassen ist der dritte. Was blieb in diesem Moment anders übrig? Und so antwortete ich, ja gut, dann ist das halt mein dritter Wunsch. Das Geld verschwand augenblicklich. Die Leute schauten verwundert und dumm. Ich ärgerte mich zuerst, dass ich diesen dritten Wunsch so verschleudert hatte, aber in der Schnelle war mir nichts Besseres eingefallen. Fürwahr, du hast dich sehr, sehr dumm verhalten, meinte Harun al-Raschid zum Bettler. Versuche du mal unter Druck klar zu denken, das wird dir auch nicht gelingen. Deshalb höre meinen nächsten Rat. Egal was passiert, lass dich nie bei wichtigen Entscheidungen und Befehlen von irgendjemand oder von irgendetwas unter Druck setzen. Nicht bevor du alles abgewägt hast. Der sechste Rat des Weisen: Lass dich bei Entscheidungen nie unter Druck setzen. Nachdem der Bettler ein stummes Nicken Harun al-Raschids beobachtet hatte, fuhr er mit seiner Geschichte unverzüglich fort. Was hätte ich mit meinen drei Wünschen nicht alles anfangen können? Aber ich war jetzt reich. Und das war die Hauptsache. Ich achtete nicht mehr auf die diskutierenden und verwunderten Menschen und machte mich unverzüglich auf den Weg zu meiner Wohnung. Es wäre schön, wenn ihr mich wieder ins Wasser werfen könntet, denn ich habe euch eure drei Wünsche erfüllt und hier nichts mehr zu tun, meldete sich der Flaschengeist.
Ja, schon gut. Ich werfe dich morgen wieder zurück in den Fluss, gab ich gedankenverloren zurück.
Er protestierte ein wenig. Schau, das ist ein Triumphbogen, erklärte ich. Mittlerweile waren wir schon dort angekommen.
Ah, ja, interessant.
Ich flog förmlich nach Hause. Zwei Stufen auf einmal nehmend, stürmte ich in das Untergeschoss hinab. Vor Aufregung brachte ich den Schlüssel zuerst gar nicht ins Schloss. Die Tür brachte ich dann auch nicht auf.
Du hättest ruhig ein bisschen Platz lassen können, sodass ich auch hinein kann, meinte ich ärgerlich zum Flaschengeist.
Ihr sagtet wortwörtlich, so viel wie hineinpasst.
Du meinst damit, meine Wohnung ist von unten bis oben voll mit dem Geld?
Natürlich, ich erfülle Wünsche immer genau und zuverlässig, gab der Flaschengeist zurück.
Ich hatte damals übrigens eine Katze, Fatme, grau getigert, 3 Jahre alt. Die fiel mir in diesem Augenblick wieder ein.
Meine Katze?
Ich weiß es nicht, mein Herr. Ich habe nur dieses, wie ihr sagtet, Geld in eure Wohnung geschafft, wie ihr es befohlen habt.
Dann ist sie... Und mir schauderte bei dem Gedanken.
Ich musste irgendwie in meine Wohnung hinein. So warf ich mich gegen die Tür. Das hatte natürlich keinen Zweck, denn ich hätte sie aufgrund des vielen Geldes dahinter gar nicht einrennen können.
Von dem Lärm wurde meine Vermieterin, die Witwe Abdallah, angelockt. Sie lag sowieso den ganzen Tag auf der Lauer und wartete, dass etwas passiert.
»Oh, Sie Armer, Sie haben sich ausgesperrt«,
meinte sie mitfühlend.
»Nein, nein, Frau Abdallah, die Tür klemmt nur etwas«, gab ich zurück.
»Ich werde meinen Vetter von neben anrufen, der wird Ihnen helfen.«
»Nein, nein, das ist nicht nötig, das bekomme ich schon hin.«
»Doch, doch, sonst machen Sie doch etwas kaputt, das sehe ich gar nicht gern.«
Wenn ich noch einen Wunsch frei gehabt hätte, dann hätte ich Frau Abdallah zum Teufel gewünscht. Aber ich hatte leider keinen mehr frei. Und falls doch, hätte ich mir sicherlich etwas anderes gewünscht. Zum Beispiel eine Tür, die nach außen aufgeht.
Da ich es hasse zu lügen, sagte ich zu ihr. Wissen Sie, Frau Abdallah, meine Wohnung ist vom Boden bis zur Decke voll mit Kupfermünzen. Und deshalb bekomme ich die Tür nicht auf. Darum brauche ich keine Hilfe.
Vielen Dank, Frau Abdallah. Aber ich komme schon allein zurecht. Vielen Dank.
Die Witwe Abdallah zog etwas beleidigt von dann, was wieder einmal beweist, dass niemand die Wahrheit glaubt, wenn sie nur etwas außergewöhnlich ist. Da ich mir aber sicher war, dass sie hinter der Wohnungstür lauschen würde, begab ich mich mit meiner Flasche um die Ecke.
»Sag mal, ehrwürdiger Flaschengeist«, flüsterte ich, »habe ich vielleicht nicht noch einen Wunsch frei? Einen klitzekleinen?«
»Tut mir leid, mein Herr. Ihr habt eure drei Wünsche schon aufgebraucht.«
»Ja, aber wie? Zuerst setztest du mich unter Zeitdruck. Dann bist du begriffsstutzig, dann zauberst du das ganze Geld direkt vor die Stadtmauer und zum Schluss schüttest du meine ganze Wohnung mitsamt meiner Katze mit diesen verdammten Kupfermünzen zu«, klagte ich.
»Mit Verlaub gesagt, mein Herr, ich finde euch etwas ungehobelt. Nicht einmal bedankt habt ihr euch bisher bei mir. Dabei habe ich all das getan, was ihr mir aufgetragen habt, prompt und sofort. Ihr wolltet 100 Millionen von diesen Kupfermünzen. Ihr habt sie bekommen. Ihr wolltet diese Münzen in eure Wohnung transportiert haben. Ich habe sie euch hergebracht.«
Der Bettler richtete sich wieder an Harun al-Rashid.
»Auch das, mein Freund, solltest du dir gut merken. Bedanke dich immer, wenn deine Befehle ausgeführt werden, selbst wenn das Ergebnis nicht so ist, wie es du dir vorgestellt hast. Geh sogar weiter und lobe. Denn nur wer lobt, wird ein offenes Ohr und keinen Hass finden, wenn er einmal tadeln muss.
Der 7. Rat des Weisen: Bedanke dich, wenn deine Befehle ausgeführt wurden, selbst wenn das Ergebnis nicht so ist, wie du es erwartet hast. Spare nicht an Lob. Erneut musste Harun al-Rashid dem Bettler recht geben, der nun fortfuhr. Ich versuchte nun mit dem Flaschengeist zu verhandeln und sprach:
»Gut, verzeih mir, natürlich bin ich dir dankbar, aber es ist alles nicht so gelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe.«
»Da kann ich allerdings nichts dafür. Ich habe nur das getan, was ihr mir...«
ich weiß, aber schau, der 3. Wunsch, das war eigentlich kein richtiger, es war eher ein Teil des 2. Ich habe noch extra nachgefragt, ob das euer dritter Wunsch ist, und ihr habt ja gesagt.
Ich meine, könnt ihr mal nicht in Anbetracht dessen, dass du mich in eine etwas dumme Lage gebracht hast, nicht vielleicht so einen klitzekleinen?
Tut mir leid, ich habe da meine Anweisungen. 3 Wünsche, mehr nicht.
Ich habe sie euch erfüllt. Würdet ihr vielleicht jetzt die Freundlichkeit haben, die Flasche und mich wieder in den Fluss zu werfen?
Das könnte dir so passen, würde ich ärgerlich. Dich jetzt einfach so zurückziehen und mich in dem ganzen Durcheinander alleine lassen. Ich werfe dich erst in den Fluss, wenn ich meine Probleme hier gelöst habe. Verstanden?
Von nun an war mein Flaschengeist beleidigt mit mir.
So bettelte ich gegenüber meinem Flaschengeist und gab ihm anschließend die Schuld an meiner misslichen Lage. Das, junger Freund, sind Dinge, die man nie tun sollte. Gebt nie eine Schwäche gegenüber einem Flaschengeist zu. Er wird euch anschließend nicht mehr folgen und eure Autorität als Herr nicht mehr akzeptieren. Sucht jedoch auch nie die Schuld, sucht Lösungen. Wer Schuld hat, ist in einer misslichen Lage nicht wichtig, denn es ist schon passiert.
Der 8. und 9. Rat des Weisen: Zeige nie eine Schwäche, bettle nicht, sondern befehle. Suche nie Schuld, sondern Lösungen.
Der weise Bettler vergewisserte sich mit einem scharfen Blick, ob Harun al-Raschid ihm auch zugehört hatte, und fuhr anschließend mit seiner Geschichte fort. Mittlerweile war ich so laut geworden, dass es auch Frau Abdallah hinter der Türe bestimmt hören musste. Aber das war mir ganz egal. Ich hatte wahrscheinlich eine total zerstörte Kammer, eine tote Katze, aber ich war reich. Richtig reich. Ich musste nur durch die verdammte Tür.
Ganz ruhig, sagte ich bei mir. Denk diesmal langsam nach. Dir läuft nichts weg. Das Geld ist in der Wohnung sicher. Du weißt selbst nun am besten, was es für Auswirkungen hat, wenn man überstürzt entscheidet. Also, auf die Hilfe des Flaschengeistes konnte ich nicht zählen. Einweihen durfte ich auch niemanden, also schied Frau Abdallah, ihr Vetter oder irgendjemand anders ebenfalls aus. Ich brauchte... Ja, was brauchte ich denn?
Unbedingt Werkzeug. Ich setzte mich auf die Treppe und versuchte nachzudenken. Der Dschinn hatte sich in seine Flasche geflüchtet. Mir wurde erst jetzt irgendwie bewusst, wie viel Glück ich doch eigentlich hatte. Mir wurden Wünsche erfüllt, wenn auch auf etwas seltsame Weise erfüllt. Ich hatte auch Glück, dass er mich vorher nicht in einen Regenwurm verwandelt hatte, denn schließlich war er ein Flaschengeist, und den sollte man nicht verärgern.
»Du, Flaschengeist«, säuselte ich.
»Ja, bitte?«
»Es tut mir leid, dass ich vorher etwas grob zu euch war. Ich dachte, es wäre besser, ihn nun mit Sie anzureden, um meinen Respekt besser auszudrücken.«
»Es ist immer das Gleiche. Nie sind die Menschen zufrieden, egal was da kommt. Aber das bin ich schon gewohnt«, gab er mir etwas säuerlich zur Antwort. Überrascht von dieser persönlichen Regung meines sonst so pflichtbewussten Flaschengeistes, versuchte ich einen Vorstoß. So viel Glück ist halt für die meisten wohl eine völlig neue Situation. Und da muss man sich erst drauf einstellen. Was würdest denn du, würden denn Sie jetzt an meiner Stelle unternehmen?
Es tut mir leid, aber das ist nicht meine Angelegenheit. Darüber brauche ich mir glücklicherweise keine Gedanken zu machen. Auch dass ihr nicht zufrieden seid, ist nicht meine Schuld. Ich möchte euch hiermit noch einmal höflichst auffordern, mich mit der Flasche in den Fluss zu werfen, quengelte er gleich wieder.
Sehen Sie, das ist jetzt wieder nicht mein Problem, meinte ich noch die Höflichkeitsform wahrend. Aber sobald ich die meinigen gelöst habe, bringe ich Sie unverzüglich samt Ihrer Flasche zum Fluss. Damit sollten Sie sich jetzt zufrieden geben.
Damit beendete ich die Diskussion und dachte weiter.
Das ist mein nächster und vielleicht wichtigster Rat an dich, sprach nun der Bettler zu Harun al-Raschid. Wie viel einfacher wäre es gewesen, wenn der Flaschengeist mich bei meinen Wünschen beraten hätte. Er hatte doch so viel Erfahrung und so viel gesehen. Er tat aber nur das, was ich wollte. Selbst wenn er sah, dass mein Handeln nicht richtig war, griff er nicht ein. Zuerst suchte ich seine Hilfe nicht. Danach hatte ich ihn verärgert.
Triffst du jedoch einen Flaschengeist,
dann versuche ihn zum Mitdenken zu motivieren, damit er dir hilft, deine Probleme zu lösen und nicht nur deine Wünsche erfüllt. Das ist nicht leicht, aber es macht Sinn. Der 10. Rat des Weisen: Versuche immer, andere zum Mitdenken zu motivieren, dass sie dir helfen, deine Probleme zu lösen und nicht nur deine Befehle ausführen. Hast du es noch geschafft, an dein Geld zu kommen? Fragte Harun al-Rashid. Ja, das habe ich, erzählte der Bettler nun weiter. Ich musste nachdenken. Nur ein wenig nachdenken. Aber es war zum Wahnsinnigwerden. In meiner Wohnung stapelte sich ein Vermögen, bei dem selbst der Raja grün vor Neid geworden wäre, und ich kam nicht heran. So saß ich auf der Treppe, schwitzte und grübelte vor mich hin. Ich musste klare Gedanken fassen. Nach einer weiteren halben Stunde, in der ich auch den weiter quengelnden Flaschengeist beruhigen musste, hatte ich mir einen Plan zurechtgelegt. Es musste heute noch sein. Ich würde mit einer Axt die Tür einschlagen und das Geld in Krüge umfüllen und diese versiegeln. Diese Krüge würde ich dann vom Keller über die Treppe in einen oben stehenden Wagen in die Karawanserei transportieren. Dort wurden alle wertvollen Waren eingelagert und mein Geld wäre sicher wie in Abrahams Schoß. Vorher brauchte ich erst einmal Geld, denn mit meiner einzigen Kupfermünze konnte ich natürlich nichts anfangen. Und ich durfte auch in keinem Falle jemand anderen ins Vertrauen ziehen. Schweren Herzens entfernte ich mich von meiner Wohnung. Was wäre, wenn mir jemand in der Zwischenzeit mein Geld stehlen würde? Aber ich konnte mir ja einreden, dass niemand etwas davon wusste, außer mir, dem Flaschengeist und Frau Abdallah, und diese glaubte mir ja kein Wort. Es war nicht zu fassen, was ich für Schwierigkeiten hatte, als reicher Mann an einen lumpigen Betrag von 10 Dirham heranzukommen, den ich für meine Ausrüstung benötigte. Keiner meiner wenigen Verwandten glaubte mir, dass ich das Geld in wenigen Stunden wieder zurückgezahlt hätte. Selbst mein Schwager, der einen kleinen Kramerladen hatte. Er glaubte mir auch nicht, als ich ihm drohte, ich würde seinen ganzen Laden aufkaufen und dass es ihm noch leid tun würde. Es war auch ziemlich anstrengend, denn ich musste meinen Daumen dauernd auf den Flaschenhals gedrückt lassen, weil der Flaschengeist die ganze Zeit aus der Flasche wollte. Mittlerweile war es Abend geworden. Es blieb mir nur nichts mehr übrig, als zu Ali, dem Schlitzer, zu gehen. Mit ihm sollte man sich eigentlich nicht einlassen, denn er ist ein echter Ganove. 10 Dirham gab er mir, und ich musste ihm versprechen, morgen 30 zurückzugeben. Echter Wucher. Aber morgen würde es für mich eine Kleinigkeit sein. Mit dem Geld ging ich erst einmal zu Khaled, dem Schreiner, und kaufte ihm seine Werkzeugkiste ab. Der Preis war zwar mein Vielfaches höher, als sie wert war, aber so war ich auf alles vorbereitet. In der Karawanserei mietete ich mir einen bewachten Lagerraum und einen Pferdekarren und fuhr mit ihm in die Straße der Töpfer. Hier kaufte ich 100 Krüge. Das würde fürs Erste reichen. Außerdem kaufte ich Harz, um die Krüge zu versiegeln. Das Harz leistete mir gleich gute Dienste, als ich damit als erstes die Flaschenöffnung verklebte, denn der Flaschengeist war mittlerweile nicht mehr in Zaum zu halten. Als es schon stockdunkel war, kam ich mit dem Pferdefuhrwerk endlich wieder in der Straße der Korbmacher an. Frau Abdallah lauerte schon wieder hinter ihrer Tür. Es war mir egal. Heute noch würde ich im besten Zimmer der Karawanserei nächtigen und schon morgen würde ich mir ein eigenes Haus kaufen. Die alte Schachtel konnte mir gestohlen bleiben. Bepackt mit Krügen und der Werkzeugkiste begab ich mich zu meiner Tür. Ich dachte mir noch, dass ich vielleicht auch eine Öllampe besorgen hätte sollen, denn man konnte nicht mehr allzu viel sehen. Ich schlug mit der Axt ein handtellergroßes Loch in die Tür. Sofort quollen Münzen daraus hervor. Ich war am Ziel. Nur kurz ließ ich die Münzen durch meine Hände gleiten. Dann stopfte ich sie in die Krüge und verschloss diese mit dem Harz.
»Sag, Fischer, was treibst du eigentlich da unten?«
ertönte im selben Moment die schrille Stimme der Witwe Abdallah.
»Nichts! Ich versuche nur, in meine Wohnung zu kommen.«
»Dass du mir ja nichts kaputt machst!«
keifte sie hinunter. Ich schuftete wie wild. Nach 2 Stunden hatte ich die meisten Krüge gefüllt und konnte die Tür gerade etwas eindrücken. Was für ein Reichtum! Nun schleppte ich die Krüge über die Treppe zum Wagen hinaus. Als ich wieder hinunterkam, stand die Witwe Abdallah drohend vor mir auf den Treppenabsatz.
»Was geht hier vor?«
schrie sie mich an.
»Nichts«, entgegnete ich.
»Und was Was ist das?«
fauchte sie zurück, auf das Loch in der Tür zeigend. »Ich werde morgen den Schaden beheben. Hier, das ist derweil für Ihre Umstände«, sagte ich und drückte der verdutzten Frau eine Handvoll meiner Münzen in die Hand. Verwundert ließ sie sich von mir in ihre Wohnung zurückdrängen und ich konnte damit fortfahren, die Krüge auf meinen Wagen zu laden. Plötzlich ging bei der Witwe Abdallah das Fenster auf und sie schrie zu mir auf die Straße herunter.
»Fischer, du elendiger Verbrecher, du Falschmünzer!«
Mir fiel vor Schreck einer der Krüge aus der Hand und er zerbarst auf dem Boden. Im fahlen Licht des Mondscheins sah ich es dann, was mir mein Blut in den Adern gefrieren ließ. Die Kupfermünzen sahen vorne genauso aus wie normale Kupfermünzen, doch ihre Rückseite war glatt und ungeprägt.
Ich Hornochse, ich hatte dem Flaschengeist nur die Vorderseite der Münze unter die Nase gehalten und er hatte mir genau das hergezaubert, was er gesehen hatte.
»Du verfluchtes Stück Dreck!« schrie ich und schmiss die Flasche mitsamt dem Flaschengeist an die Wand.
Sie zerbarst nur eine Handbreit neben Frau Abdallas Kopf. Ich lief sofort hin, aber weniger, um mich bei Frau Abdallah zu entschuldigen, als zu sehen, was aus dem Flaschengeist geworden war. Denn schließlich wäre es schade gewesen, wenn er nicht wenigstens noch anderen Menschen ein paar Wünsche erfüllen hätte können. Aber war es eigentlich schade? Er blieb verschwunden.
»Drum merke dir auch dies, junger Freund«, richtete sich der Bettler wieder an den Prinzen. »Verliere nie die Fassung so wie ich. Egal aus welcher Situation, Enttäuschung oder Verzweiflung heraus. Du könntest sonst Dinge tun, die dir später leid tun und die du nicht mehr rückgängig machen kannst.«
Der 11. Rat des Weisen: Verliere nie die Fassung, denn du könntest Dinge tun, die du nie mehr rückgängig machen kannst. Was dann passierte, ist kurz erzählt, sprach er weiter. Frau Abdallah schrie, ich schrie, es gab ein Höllenspektakel, auf das die Nachtwache des Rajas, welche durch die Straßen patrouillierte, aufmerksam wurde. Zuerst dachten sie, ich wäre betrunken, da ich irgendetwas von einem Flaschengeist faselte. Aber dann fanden sie die Münzen. Wenn das Werk des Flaschengeists schon nicht als Geld durchgehen konnte, als Falschgeld ging es allemal durch. Ich wurde zu mehreren Jahren Kerkerhaft verurteilt. Als ich entlassen wurde, wartete draußen schon Ali der Schlitzer auf mich, dem ich mittlerweile eine Unsumme Geld schuldete. So musste ich aus meiner Heimat fliehen. Seitdem ziehe ich um die Welt, bettle und lasse mir von meinen Almosengebern eine Ohrfeige geben, um mich für meine Dummheit zu strafen. So habe ich es mir im Kerker geschworen.
Das ist meine Geschichte, junger Freund. Du kannst sie glauben oder nicht. Du kannst nach meinem Rat handeln oder nicht. Doch nun, gib mir ein Almosen und meinen verdienten Backenstreich, sprach der Bettler, als er mit seiner Geschichte geendet hatte.
Du sagtest, weise ist der, der nach deinem Rat handelt. Und für wahr hast du recht. Ich bin weise, wenn ich danach handle, sprach Harun al-Raschid daraufhin. Und er holte mit seiner Hand weit aus und gab dem Bettler eine gepfefferte Backpfeife, dass sich dieser die Wange rieb.
Das, Bettler, war der letzte Backenstreich, den du empfangen musst, denn ich will dir ein derart fürstliches Almosen geben, dass es für den Rest deines Lebens reicht.
Damit brauche ich dir meinen letzten Rat gar nicht mehr mitzuteilen, denn er lautet: Belohne die, die dir Gutes tun, auf dass ihre Wohltaten nie versiegen. Der 12. Rat des Weisen: Belohne die, die dir Gutes tun. Der Weise lebte noch viele Jahre glücklich am Hofe Harun al-Raschids. So hatte sich sein Wunsch, wenn auch nach vielen Jahren, doch noch erfüllt. Und wenn die Untertanen Harun al-Raschids Weisheit rühmten, dann ahnte keiner, dass diese auf der Geschichte eines armen Fischers und eines Flaschengeistes beruhte. Nach dieser Parabel erklärt Scheherazade ihrem Gatten Scharia in diesem Buch die Regeln noch näher. Dies will ich hier nun verkürzt tun. Teile dieser Regeln, zum Beispiel, sei für neue Ansichten offen, denn sie könnten wahr sein, oder halte selbst dem Geringsten gegenüber deine Versprechen ein, auf das er dir vertraut, oder Es ist keine Schande, einen Fehler einzugestehen und um Verzeihung zu bitten. Oder verliere nie die Fassung, du könntest Dinge tun, die du nicht mehr rückgängig machen kannst, sind Grundlagen dafür, dass andere Menschen ihnen vertrauen. Sämtliche Kommunikation, sämtliche Wünsche schlagen fehl, wenn der andere ihnen nicht vertraut. Die zentrale Frage in dieser Parabel jedoch ist, was wünschen wir uns eigentlich? Was wollen wir eigentlich erreichen? Meine Frage an Sie ist nun, was wünschen Sie sich denn? Was müsste ein Flaschengeist Ihnen denn erfüllen? Die meisten von uns werden auf solche Fragen nicht vorbereitet sein. Die meisten von uns sind, wenn sie eine Bitte oder einen Wunsch äußern dürfen, befehlen dürfen oder überzeugen müssen, auf dieses Gespräch nicht vorbereitet. Dabei ist es doch eigentlich ganz einfach. Sie müssen nur das sagen, was Sie haben wollen. In der Praxis jedoch ist das sehr schwer. Nehmen wir einmal an, Sie hätten einen Flaschengeist. Was wünschen Sie sich nun? Manche von Ihnen werden jetzt mit den Schultern zucken. Manche werden sich solche Dinge wünschen wie Gesundheit, Glück oder finanziellen Reichtum. Nur leider sind das keine Wünsche. Sie sind nämlich nicht konkret. Was soll Ihnen der Flaschengeist denn jetzt geben? Was bedeutet für Sie Gesundheit? Was bedeutet für Sie Glück? Das ist ungefähr genauso, wenn Sie Ihrem Partner sagen, Sie wünschen sich zu Weihnachten ein Buch. Was für ein Buch möchten Sie jetzt? Möchten Sie das Buch Pfeifentabacke und ihre Asche oder die Poesie der Irokesen oder irgendetwas anderes? Anschließend sind Sie enttäuscht, dass Sie etwas bekommen haben, was Sie gar nicht haben wollten. Dabei hätten Sie vorher die Möglichkeit gehabt, Ihren Wunsch konkret auszusprechen. Leider sind die meisten Wünsche und auch Befehle, die wir aussprechen, nicht konkret. Ich möchte gesund sein, ist nicht konkret. Konkret ist, ich möchte mich mit 80 Jahren noch selbstständig versorgen können. Das ist konkret, denn es ist messbar und man kann es konkret erfüllen. Sie möchten glücklich sein, doch was macht Sie glücklich? Ein toller Job, in dem man viel Geld verdient oder wenn Sie in Ihrer Familie Ihre Kinder aufwachsen sehen. Sie müssen sich immer überlegen, was Sie wollen. Zum einen im Großen, nämlich was Sie in Ihrem Leben wollen und im Kleinen, was Sie von den anderen wollen, wenn Sie ein Gespräch führen. Ein Beispiel dazu. Der Chef sagt zu seinem Mitarbeiter, wir müssen uns jetzt einmal darum kümmern, dass neue Gabelstapler angeschafft werden. Und meint damit, dass er dem Mitarbeiter damit den Auftrag gegeben hat, dass der sich bis zur Eröffnung des neuen Lagers selbstständig um die Anschaffung dieser Gabelstapler kümmert. Der Mitarbeiter jedoch meint, dass der Chef in der nächsten Zeit wieder auf ihn zukommen wird, um das alles dann zu besprechen. Bei Lageröffnung ist nichts getan und beide sind dann sauer aufeinander. Nennen Sie deshalb immer das genaue Ziel, einen Verantwortlichen und einen Termin, dann kann so etwas nicht passieren. Oft werden Sie auch etwas gefragt oder um etwas gebeten. Eine Regel des weisen Fischers lautet, lass dich bei Entscheidungen nie unter Druck setzen, überlege immer genau, bevor du befiehlst. Viele Menschen sagen, was soll das? Ich habe einfach nicht die Zeit, immer genau nachzudenken. Andauernd will irgendjemand etwas von mir. Erstens, Sie können immer nachdenken. In Momenten, in denen man andere Dinge tut, zum Beispiel abspülen oder joggen. Und Sie können immer abwägen. Entscheidungen treffen, nur aus dem Bauch heraus, das ist nicht sinnvoll. Durchleuchten Sie deshalb Ihre Entscheidung. Das geht ganz schnell mit 5 kurzen Fragen. Diese 5 kleinen Fragen sind: Erstens, wo bin ich gerade? Zweitens, wo will ich hin? Drittens, nützt mein Befehl, nützt mein Wunsch, dass ich dorthin komme? Viertens, welche negativen Auswirkungen hat mein Befehl? Denn jeder Vorteil hat auch einen Nachteil. Und fünftens, gibt es irgendeine Alternative? Das langt vollkommen aus. Damit haben Sie die Situation von allen Seiten durchleuchtet. Die nächste Regel des weisen Fischers lautet, bedanke dich, wenn deine Befehle ausgeführt werden, selbst wenn das Ergebnis nicht so ist, wie du es erwartet hast. Spar nicht an Lob. Wenn jemand anderes etwas für Sie macht, dann muss es Ihnen klar sein, dass es anders ist, als wenn Sie es selbst gemacht hätten. Aber in den allermeisten Fällen ist es dennoch gut. Und das ist insbesondere für Vorgesetzte, die delegieren müssen, schwierig zu akzeptieren, dass etwas anderes auch gut ist. Wenn mal ein Wunsch oder ein Befehl nicht so ausgeführt worden ist, wie Sie es gerne hätten, gibt es nur 3 Gründe. Erstens Absicht, zweitens Unfähigkeit oder drittens Missverständnis. In allen drei Fällen ist dennoch ein Bedanken angebracht. Im ersten Fall, also bei Absicht, können Sie sich dafür bedanken und somit den Intriganten beschämen und blamieren. Im Falle der Unfähigkeit können Sie sich zumindest für die Mühe bedanken, die sich der andere gegeben hat. Ihnen selbst hat es die Erkenntnis gebracht, dass der andere in diesem Fall zu nichts Nütze für Sie war. Im dritten Fall, also bei einem Missverständnis, bedanken Sie sich für die Mühe und zeigen aber gleichzeitig, was Sie wirklich wollten. In der gängigen Praxis schimpft man in einem solchen Moment oder sucht Schuldige. Doch durch böse Worte ändert man an einem Ereignis überhaupt nichts. Mit guten Worten jedoch, wie zum Beispiel Lob, können Sie wenigstens zukünftige Ereignisse verbessern. Das ist eine weitere Regel des Fischers, nämlich suche nie Schuld, suche Lösungen. Die nächste Regel des Fischers war, versuche immer andere zum Mitdenken zu motivieren, dass sie dir helfen, deine Probleme zu lösen und nicht nur deine Befehle ausführen. Wenn andere ihnen helfen, dann macht sie das stärker. Der Tiger gilt als das stärkste und klügste Tier. Der Tiger wird jedoch von Wölfen, die viel schwächer sind als er, gestellt und besiegt. Warum? Der Leitwolf kämpft nicht alleine gegen den Tiger, sondern er hat die Aufgaben alle verteilt. Genau deshalb ist er stärker. Wir wundern uns immer, wenn wir Druck gegenüber Mitmenschen ausüben, wenn wir kein Vertrauen aufgebaut haben und wenn wir in deren Augen nicht glaubwürdig sind, dass diese aus Angst vor Repressalien nur genau das machen, was man ihnen sagt. Selbst wenn sie sehen, dass das, was sie tun, nicht das gewünschte Ergebnis bringen wird. Sie selbst sind danach damit beschäftigt, die Scherben zusammenzukehren und die Aufgabe erneut zu organisieren. Doch wenn sie vorher alles richtig gemacht haben, wenn sie glaubwürdig sind, wenn man ihnen vertraut und wenn sie die anderen motiviert haben, dann müssen sie nur denen die Richtung vorgeben, in die sie gehen sollen. Die anderen werden selbst für das gewünschte Ergebnis und für die Detaillösungen sorgen. Dadurch gewinnen sie viel, viel mehr Zeit für sich selbst und die wichtigen Aufgaben, die nur sie selbst lösen können. Denken Sie daran. Auch Sie haben einen Flaschengeist. Manche von uns haben sogar Hunderte oder Tausende von Flaschengeistern. Flaschengeist ist jeder Mensch, der uns in irgendeiner Sache hilft, sei es ein Freund, sei es der Partner, die Angestellten ihrer Abteilung, ihre Untergebenen oder auch irgendwelche Dienstleister. Der letzte Rat des Weisen lautet, belohne die, die dir Gutes tun. Habe ich mit dieser Geschichte Ihnen etwas Gutes getan, zum Beispiel ein paar schöne Momente gemacht, Sie zum Nachdenken gebracht oder Sie bestätigt, dann freut es mich, wenn Sie mir etwas Gutes tun und diese CD, wie bereits viele vor Ihnen, an eine Person Ihrer Wahl weitergeben, die daran Freude und Nutzen hat. Sie können die komplette Geschichte von Der Flaschengeist, eine kleine Geschichte über die ewigen Regeln erfolgreicher Führung, übrigens käuflich in jeder Buchhandlung oder im Internet erwerben. Von diesem Buch sind auch individuell gestaltete Sonderausgaben möglich. 3 Seiten davon können Sie selbst mit Werbung oder Grußworten gestalten. Ganz toll einsetzbar für ein Geschenk für Kunden oder Mitarbeiter. Gerne komme ich auch zu Ihnen, entweder mit der Geschichte Der Flaschengeist, einem Seminar oder Vortrag aus den Bereichen Organisation und Kommunikation. Mehr dazu auf meiner Homepage www.lifechamp.de oder direkt über www.der-flaschengeist.de. Vielen Dank fürs Zuhören und alles Gute, Ihr Martin Verlesch.